Hallo und herzlich willkommen zu deinem E-Learning-Podcast. Let's do E-Learning. Weltoffen, kompetent und aus Freude am Lernen. Weil irgendwie alle immer Lernende sind, überall. Hier gibt's News, Tipps und Tricks und was man noch so hören will rund ums digitale Lernen, Lehren und Leben. Hallo ihr Lieben da draußen. Hallo lieber Peter, ich freue mich, dass du heute Gast bist bei Braincake 9.
Hallo Roger, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Peter, wir wollen heute ja mal über E-Learning reden. Ich muss ein bisschen schmunzeln. Wir haben uns ja kennengelernt. Du bist auch noch für ein Hub zuständig im Bereich E-Learning. Und da, als wir sprachen, ja, ging es auch um Innovation. Jetzt muss man gleich mal das Unternehmen nennen, für das du zuständig bist fürs E-Learning. Ich glaube, da wird manch einer nicht so die Vision der Innovation haben. Erzähl doch mal. Also erst, wie geht's dir? Herzlich willkommen. Und wer bist du und für wen arbeitest du eigentlich?
Ja, ich arbeite für den Malteser Hilfsdienst in Aachen beim Malteser Bildungszentrum Euregio seit mittlerweile, ich glaube, es geht jetzt bald ins 10. Jahr.
Wow. Und,
ich selber bin Peter Reichartz, bin jetzt mittlerweile hier verantwortlich als Bereichsleiter für den Malteser Digital Learning Hub. Erstmal schwieriges Wort, aber wir haben uns aus vielen Gründen da ganz bewusst auch für diesen englischen Begriff entschieden, weil wir glauben, dass gerade unter diesem Begriff Digital Learning noch ein bisschen mehr zu verstehen ist, als das vielleicht wäre, wenn man nur über das E-Learning redet oder über digitale Lehre oder digitales Lernen. Es ist doch ein sehr komplexes und breites Feld und das darf ich jetzt seit einigen Jahren machen. Seit diesem Jahr konnten wir uns auch nochmal solide neu aufstellen. Wir sind mittlerweile auch 3 Personen im Team und ist auf jeden Fall eine ganz spannende Aufgabe. Ansonsten, du hast gefragt, wie es mir geht.
Ja.
Mir geht's gut und ich schaue bei dir auch in ein lächelndes Gesicht. Ich hoffe dir ebenfalls.
Absolut. Danke.
Und ich freue mich auf unser Gespräch.
Jetzt hast du gerade gesagt, du bist seit 10 Jahren dabei. Ist ja auch schon eine kleine Tradition dann, 10 Jahre. Aber die Malteser sind ja noch viel älter. Also das ist wirklich eine lange Tradition. Ja. Ich glaube, wenn man mal eine Umfrage machen würde, würde ich jetzt sagen, Marktdurchdringung, 90% der Deutschen kennen die Malteser. Aber wie passt denn in die Malteser Digitalisierung und digitales Lernen rein? Wie weit seid denn ihr?
Ich glaube, das passt viel besser zu den Maltesern, als man das vielleicht initial anmuten mag, wenn man weiß, okay, Vereinsgeschichte, mehr als 900 Jahre, irgendwo ja auch verortet in der Ordensgeschichte und darüber hinaus. Aber die Malteser, ich habe selber nochmal geguckt, nachdem ich über dieses Thema Tradition nachgeschaut habe.
Ja.
Die Malteser schreiben ja selber sehr selbstbewusst und auch, wie ich finde, völlig zu Recht, Tradition bedeutet eben nicht an der Vergangenheit festzuhalten, sondern...
Oh, spannend, das finde ich schön.
Ja, gerade deswegen auch zukunftsfähig aufzustellen. Und genauso durfte ich die Malteser aber auch kennenlernen. Also ich weiß noch...
Cool.
Ich habe noch sehr genau in Erinnerung vor den vielen Jahren, die ich hier anfangen durfte, dass ich sehr schnell begeistert davon war, wie schnell Dinge auf einmal funktionierten. Das ist natürlich nicht alles nur ein Aspekt der Digitalisierung, aber ich weiß damals, man kannte es von vorherigen Arbeitgebern auch, ein Arbeitsvertrag ist ja so ein Thema, das als Mitarbeiter
kann sich ziehen.
Das ging immer alles sehr, sehr schnell, weil man merkt, dass einfach da schlaue Steuerungsprozesse dahinter stehen und das zieht sich eigentlich so durch das, was ich hier seit vielen Jahren erleben darf, auch wo ich mitmachen darf und wo ich stolz bin und wo es mich freut, Teil der Malteser sein zu dürfen. Und ich habe nicht daran gezweifelt, dass da irgendwie Tradition und was Modernes zusammenpasst, weil ich die Malteser von Beginn an als sehr modern und zukunftsgewandt erlebe und vor allen Dingen auch offen für junge Generationen, offen für Veränderungen.
Jetzt wollte ich dich gerade nach deinem schönsten Moment fragen, wo wir über Tradition gesprochen haben. Jetzt hast du vom schnellen Arbeitsvertrag geredet. War das dein schönster Moment, wenn du eine kleine Retro machst? Nein. Was war dein schönster Moment bei den Maltesern?
Ich glaube, es gibt viele schöne Momente. Es ist natürlich so, ich bin eingestiegen seinerzeit als Klassenleitung einer Klasse in der Ausbildung zur Notfallsanitäterin zum Notfallsanitäter. Und es ist natürlich toll, da junge Menschen auf ihrem Weg begleiten zu dürfen. Auch zu dem Zeitpunkt 2016 der erste Kurs, den ich begleiten durfte, die, ich sag mal, natürlich auch noch in einer damals recht jungen Berufsausbildung. Es war hier in dem Haus dann der zweite Lehrgang, der dritte Lehrgang, der gestartet ist, nachdem dann diese Berufsausbildung in Deutschland so Stück für Stück Fuß fasste, nach den entsprechenden gesetzlichen Änderungen. Ich glaube, da gab es viele bewegende Momente und auch viele schöne Momente, in denen man merkte, man kann Menschen gerade als Klassenlehrer an der Stelle dann oder auch Klassenlehrerin sehr intensiv, sehr persönlich begleiten. Mhm. Man kriegt auch mehr mit, als wenn man nur als Dozent irgendwie mal vorne steht, einen Vortrag zu einem Thema hält. Man ist sehr nah dran an den Menschen und kann sie auch aus persönlichen Nöten in der Reflexion begleiten und merkt dann, wie sich das auf Lernen und Lehre im Alltag auswirkt. Also was zum Beispiel, wir haben in dieser notfallorientierten Ausbildung ist ein Konzept, dass man eben die Menschen auch oder die Schüler, Schülerinnen auf den verschiedenen Lernorten auch begleitet. Das heißt, die gehen in eine klinische Ausbildung, die gehen in eine Ausbildung in der Rettungsdienstpraxis, also auf die Rettungswachen, und als Lehrkraft ist man dann eben angehalten, viermal im Jahr tatsächlich die zugewiesenen oder die anvertrauten Schüler, Schülerinnen viermal im Jahr auf der jeweiligen Rettungswache sogar zu besuchen, mit denen eine sogenannte Praxisbegleitung durchzuführen. Und da hatte ich doch viele bewegende und schöne Momente, weil man natürlich da in eine sehr intensive Reflexion eintritt und dann fragt, ja, wie sieht's denn aus? Und man merkt irgendwann, man kriegt mal so ein Gespür für die Leute und sagt, hey, irgendwie stimmt hier was nicht. Hier entfernen sich irgendwie Ausbildungsziel und Realität gerade voneinander. Und wenn man dann da eine gute Vertrauensbasis hat und die können wir hier immer miteinander pflegen und auch wahren, dann kriegt man auch mal mit, dass vielleicht familiäre Beweggründe oder andere persönliche Beweggründe einen gerade eigentlich am Lernen hindern. Und da konnte ich, und das können auch meine Kollegen, Kolleginnen bis heute, einige junge Menschen doch darin begleiten, sie unterstützen, sie mittragen, trotz auch anderer Herausforderungen, die über das klassische Lernen, sage ich mal, hinausgingen. Das war aber jetzt nicht mein schönster Moment. Ne? Ich muss jetzt fairerweise sagen, jetzt habe ich es sehr ausgeholt. Du hast gesagt,
wir haben noch 24 Minuten.
Frag nach dem schönsten Moment.
Ja.
Ich glaube, wenn ich jetzt für mich auf mich persönlich zurückschaue, ist einer der schönsten Momente sicherlich tatsächlich das Einführungsseminar der Malteser gewesen. Mhm. Also das heißt, wir haben so ein Malteser Einführungsseminar, wenn man neu startet, das soll jeder Mitarbeitende im ersten halben Jahr absolvieren. Und dafür fährt man dann in die Malteser Kommende, die ist in Ereshofen.
Und, wo ist das?
In Ereshofen, ja, ich und Ortskunde, das ist irgendwo hinter Köln, aber in Ereshofen. Genau. Und findet eben ein Einführungsseminar statt und dann lernt man erstmal als neuer, junger Mitarbeitender oder auch, egal in welchem Alter man startet, die Malteser in ihrem Facettenreichtum kennen. Also man kriegt mal einen Blick auf Malteser International. Was machen die eigentlich? Man kriegt mal einen Blick auf den Malteser Rückholdienst. Man kriegt einen Blick auf die Malteser Werke zum Beispiel, die ja auch Schulen betreiben im Namen der Malteser. Und also man kriegt so ein bisschen mit, was gibt's eigentlich alles und wie groß und wie vielfältig diese Gemeinschaft an und für sich ist. Und was mich damals sehr bewegt hat und was mich sehr gefreut hat, dass tatsächlich zu diesen Einführungsseminaren, also dass man nicht nur auch über Tradition, Geschichte und Werte spricht. Ich meine, die Malteser sind auch der katholischen Kirche natürlich sehr verbunden und auch dem Glauben sehr verbunden. Und für mich war das zumindest zum Startzeitpunkt was, wo ich manchmal mit meinem Glauben gehadert habe vielleicht. Was ich aber sehr schön fand, dass man dort sehr gut merkte, wir passen trotzdem alle super zusammen, weil wir teilen trotzdem gleiche Werte, gleiche Vorstellungen davon, wie wir, sag mal, vielleicht auch im Sinne einer Nächstenliebe miteinander umgehen wollen. Und das hat mich damals berührt, das hat mich richtig gut abgeholt. Und der Vorstand, also einer der Menschen aus dem Vorstand, kam dann auch zu Besuch damals zum Abend im Kaminzimmer sozusagen, Kaminabend irgendwie bei einem Glas Wein, wer wollte, oder auch bei dem einen oder anderen Softgetränk. Und das fand ich war auch eine unwahrscheinliche Wertschätzung, die hier auch der Vorstand und auch die Malteser den neuen Mitarbeitern eigentlich mit an die Hand geben. Das, denke ich, ist so für mich schon rückblickend einer der schönsten Momente.
Toll. Gewesen, ja. Die Momente, die du gerade geschildert hast, sind ja sehr, jetzt sage ich mal, zwischenmenschlich. Also du hast Menschen in der Ausbildung bist denen begegnet, du hast im Kaminzimmer zusammengesessen. Und jetzt schredder ich mal knick und jetzt kommt die digitale Bildung. Da bist du nicht mehr so nah dran. Wie kriegt ihr das hin? Ihr habt viele, viele Kurse. Ihr seid viel im Austausch, im Kontakt mit Menschen. Wie kriegt ihr hin, dass eure digitale Bildung auch so funktioniert, auch so wertebasierend vielleicht, wie du es gerade gesagt hast?
Ich glaube, wir sind gar nicht so weit weg, wie man da vielleicht initial erstmal mag. Also man muss sagen, wenn wir jetzt die Historie hier anschauen am Malteser Bildungszentrum Euregio, ist es so, dass wir primär die digitalen Angebote immer auch lernbegleitend gedacht haben. Das heißt, es war nie ein Angebot, das eine Präsenzveranstaltung zu 100% ersetzt hat. Das war immer ein Angebot, das Lernende begleiten sollte, das ihnen einen Mehrwert bieten sollte, um nach der Ausbildung nochmal eine Lektüre haben, um nachzulesen. Für uns ist aber natürlich dieser Kontext der digitalen Bildung auch nicht nur, dass man irgendwo ein E-Learning-Angebot schafft und da Lerninhalte hinterlegt, sondern es ist vielmehr auch eine Möglichkeit, einen Austausch zu schaffen. Also uns war zum Beispiel wichtig, in irgendeiner Form Foren oder Chat-Elemente auch einbinden zu können, um Menschen miteinander vernetzen zu können und dann einfach über den klassischen Alltag hinaus mit den Teilnehmenden auch in Kontakt bleiben zu können und dann eben auch mal, wenn sie auf der Rettungswache sind, trotzdem auch schulisch im Zweifelsfall mal eine Frage beantworten zu können. Wenn sie in der Vorbereitung auf die Prüfung sind, auch mal reagieren zu können. Da wir die aber alle kennen und kannten, waren wir dann nicht so weit weg. Wenn man mal auf die Corona-Pandemie vielleicht guckt, das ist doch was noch mit einzahlt in dieses Thema, dann waren wir weiter weg. Das waren wir ganz sicher. Und ich habe mich da auch im Verlauf, im Nachgang, im Rahmen meiner Bachelorarbeit seinerzeit damit ein Stück weit beschäftigt, um zu schauen, wie sind jetzt eigentlich die Ergebnisse aus Präsenz oder hybrider oder eben reiner Online-Lehre. Und das war auch ganz spannend und hat eigentlich im Ergebnis auch aufgezeigt, dass wir dann auch mit einem Online-Lernen sehr gute Ergebnisse erzielen können oder vielleicht sogar bessere Ergebnisse erzielen können, wenn wir uns die Vorteile, die das bringt, wenn wir uns die mitnehmen, aber wenn die Menschen sich kennen, wenn sie miteinander sozialisiert sind, sich als Gruppe miteinander vertraut sind, dann klappt eben auch ein virtueller Unterricht im virtuellen Klassenraum tatsächlich einfach besser, als wenn man in einer Gruppe zusammenkommt, die sich noch so gar nicht kennengelernt hat.
Peter, was bedeutet Ergebnis für dich? Also wenn ihr Fortbildung macht, sprecht ihr mit den Lehrenden und mit den Lernenden? Also geht ihr wirklich auf Bedürfnisse ein? Oder ist es tatsächlich so, es gibt viele Pflichtschulungen, die man machen muss? Wie kann ich mir deinen Arbeitsalltag vorstellen? Also kommt jemand auf dich zu und sagt, Peter, wir brauchen jetzt eine Pflichtunterweisung. Ich habe keine Ahnung zum Thema XY und du legst mit deinem Team dann los oder sprecht ihr mit denen, die sich die Sachen auch anhören? Nutzt ihr schon E-Learning-Podcasts? Genau, wie kann man sich das vorstellen, wenn man von draußen schaut?
Ja, da kann ich könnte aus verschiedenen Perspektiven jetzt antworten. Ich glaube,
was für verschiedene könntest du denn antworten? Das finde ich naja, jetzt spannend.
Ergebnis kann man ja in verschiedener Hinsicht betrachten. Genau. Jetzt kann man natürlich aus der Sicht der Lehrkraft gucken, die seine Klasse über eine dreijährige Berufsausbildung oder auch über die anderen Lehrgänge, die hier im Haus stattfinden, über die Wochen oder Monate begleitet und möchte, dass sie natürlich vor allen Dingen erstmal gut abschneiden oder dass sie nachher gut vor allen Dingen eins tun, nämlich bestehen und dass sie das auch eben unter der Prämisse tun, dass sie anschließend an ihrer Ausbildung in der Lage sind, den Menschen, die in Not sind, wirklich auch vernünftig zu helfen. So, und jetzt kann man das natürlich auch weiter diskutieren, wenn man jetzt im Ergebnis diskutiert, im Kontext von, wie soll denn nachher so eine Notenverteilung irgendwie aussehen, dann könnte man sich darüber unterhalten, dass Noten vielleicht gar nicht mehr so das zeitgemäßeste Tool sind, mit dem wir uns vielleicht finden wir irgendwann mal was Besseres. Ich will es mal so abkürzen. Aber um jetzt auf dieses Thema der Pflichtschulung zu kommen und das gleichzeitig ein Stück weit damit zu verbinden, wie schaffen wir es, nah an den Menschen zu sein? Wir haben kürzlich zum Beispiel für den Schulbegleitdienst hier im Bezirk oder in der Diözese Aachen haben wir das Thema Onboarding neuer Mitarbeiter unterstützt. Sind auf uns zugekommen, haben gesagt, hör mal, wir haben hier ein Einarbeitungskonzept, das ist für alle neuen Mitarbeitenden Pflicht, also das fällt so in die Kategorie Pflichtschulung und bislang haben wir das irgendwie als Textdokument und dann müssen wir ganz viel händisch irgendwelche Fragen beantworten und. Und das haben wir als E-Learning-Modul gebaut und wir haben dann uns überlegt, wie machen wir das? Und uns war wichtig, das waren so 7 Themenfelder nachher, die so ein Stück weit, da wo wir die Leute da, die neuen Mitarbeiter in der Zukunft abholen wollen. Und wir haben dann überlegt, wir schalten jedem Kapitel sozusagen in dem Lernmodul, schalten wir ein kleines Video vor. Und dann geht ja heutzutage sehr schnell die Diskussion los, naja, komm, das kann man doch mit einem Avatar machen und dann mit KI-Sprache Und da muss man ja gar nicht so viel Arbeit reinstecken oder was auch immer. Also es ist ja mal so suggeriert, ist doch heutzutage alles ganz
einfach. Und dann sieht es super aus, gell? Und hört sich super an und die Didaktik.
Ich persönlich finde die Avatare schrecklich.
Ich bin bei dir.
Ja, aber das ist ein Stück weit auch Geschmackssache. Aber ich glaube, wir dürfen eins nicht tun. Also mit Digitalisierung dürfen wir doch unsere Authentizität nicht verlieren. Und wir haben uns für einen anderen Weg entschieden. Wir haben also es gibt also in diesem Titelschulbegleitdienst 5, 6 Verantwortliche, die in verschiedenen Aufgaben dann auch die jeweiligen Kapitel bei uns in der Erstellung unterstützt haben. Und die haben wir eingeladen. Mhm. Denn die angehenden zukünftigen Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter, die kommen mit denen im Prinzip zur Einstellung in Kontakt und dann mal partiell zu irgendwelchen Besprechungen und dann aber eben nicht mehr so oft. Und deswegen war es uns wichtig, in diesem E-Learning die jeweiligen Mitarbeitenden in einem kleinen Video, in dem sie erstmal die Lernenden begrüßen und aber inhaltlich auf die Aspekte einführen, von denen sie wissen, die sind aus der Praxis heraus so besonders wichtig. Und das haben wir jedem Kapitel vorangestellt. Natürlich haben wir trotzdem auch mit Animationen gearbeitet oder mit einem kleinen Animationsvideo und haben das ergänzt. Aber so hatten wir zumindest den Eindruck, und das bestätigt bislang jedenfalls das aktuelle Feedback, trotzdem, dass es eine Pflichtschulung ist, schaffen wir es aber damit, ja, die neuen Menschen, die zu uns kommen, damit persönlich abzuholen. Mhm. Also auch ein E-Learning, finde ich, kann persönlich sein. Das geht natürlich in so einer Pflichtschulung, für so einen kleinen Kreis geht das. Es gibt da sicherlich auch Grenzen und es kommt natürlich sehr stark auf Zielgruppe und das an, was man erreichen will. Aber da, wo das möglich ist, da versuchen wir so, trotz E-Learning immer noch nah an den Menschen zu bleiben.
Schön. Also es hat ja auch wieder mit Werten zu tun, dann nah dran zu sein. Ja. Wenn du mal von der Pflichtschulung wegschaust und sagst, jetzt muss ich keine Pflichtschulung machen, sondern ich darf den Menschen da draußen und den Maltesern sagen, das wäre ein Kurs, den würde ich eigentlich jedem mal nahelegen. Hast du so ein E-Learning oder ein Schulungsmodul oder einen Kurs, wo du sagst, das ist wirklich echt stark, da sollten viel mehr Leute von wissen und partizipieren?
Ich könnte es ja ad hoc nicht benennen. Aktuell sind wir da sehr spezifisch. Okay. Ich glaube, wir haben da auch mit der Sokura-Redaktion, die ja auch aktiv ist in der E-Learning-Erstellung, als Tochterfirma der Malteser, die auch E-Learnings erstellt in ihrer redaktionellen Arbeit, die hat sicherlich ganz viele tolle Schulungen gemacht, die in die Malteser-Welt onboarden. Und da lohnt sich auf jeden Fall immer ein Blick in den Malteser Campus. So heißt das bei uns, ist im Prinzip mit Learn 365 in alle Kanäle integriert und für die Mitarbeitenden sehr einfach und auch die Ehrenamtlichen einfach zu erreichen. Da gibt es sicherlich ganz tolle Schulungen. Ich persönlich finde da immer toll, wenn man sich auch das hat sowas mit persönlichem Interesse, aber auch mit der Wertigkeit, die es bei mir hat, zu tun. Die Schulungen zum Thema Datenschutz, finde ich, die sind lohnenswert. Da sollte jeder mal reingucken. Das werden viele nicht so sehen. Viele werden wahrscheinlich jetzt lachen oder irgendwie wegriemeln.
Peter, nee,
ich finde das extrem wichtig.
Mich hast du gerade erwischt, wir haben auch Pflichtschulungen und da war auch Datenschutz und dieses ganze Thema Brandschutz, ich weiß gar nicht, 6 Programme.
Ja.
Ich fand alle total easy. Ich hab fast gebrochen beim Datenschutz, weil es eine Frage gab. Ja. Ich bin nicht drauf gekommen und ich glaube tatsächlich, wie du sagst, es ist halt echt ein immens wichtiges Thema.
Also was mich da sehr stört, also ich bin ja durch die Arbeit im Bereich sehr damit konfrontiert und wir haben von Anfang an immer Wert darauf gelegt, alle Dienste, die wir hier entwickeln, die sollen datensparsam sein, die sollen Datenschutz auf höchstem Niveau erfüllen können. Das soll nach Möglichkeit alles auf Servern in Europa, besser in Deutschland irgendwie verfügbar sein. Wir wollen da irgendwie die Kontrolle darüber haben und wir setzen da zumindest im Bereich Digital Learning Hub setzen wir auch viel auf Open Source Software, weil wir dann auch einfach den Eindruck haben, damit unterstützen wir eben auch mit investiertem Geld irgendwie auch ein öffentliches, letztlich gemeinnütziges Vorhaben. Ich glaube, das passt ganz gut zu uns und gleichzeitig bleiben wir ein Stück weit digital souverän. Und deswegen war ich sehr viel mit Datenschutz konfrontiert, weil das natürlich auch irgendwann alles durch die internen Compliance und Datenschutzprüfungen und so weiter musste. Und ich finde aber immer wieder schade in der öffentlichen Debatte und auch so im Miteinander ist Datenschutz häufig so, schon wieder der Datenschutz. Und es wird so häufig als Riegel vor etwas vorgeschoben, als Argument. Dabei ist ja häufig das Argument, der Datenschutz hindert uns daran, irgendwas zu digitalisieren. Der Datenschutz hindert uns daran, irgendwie moderne Arztpraxen zu gestalten oder so. Oder
als Gesundheits- Wenn man sich ja auch nicht damit auseinandersetzt.
Wenn man sich damit beschäftigt, dann weiß man, dass man eigentlich sehr froh darum sein sollte, dass da unsere Grundrechte geschützt werden. und dass Datenschutz nicht ein Hindernis ist, sondern häufig der eben nicht richtig interpretierte oder der eben letzten Endes nicht. Also er zwingt, diese ganzen Grundlagen dazu zwingen uns ja einfach dazu, Dinge auch mal irgendwie sinnvoll zu durchdenken und zu überlegen, sind die Prozesse so richtig? Sollten wir unsere Daten so freizügig teilen oder gibt es da auch Risiken? Und dann findet man auch mit Datenschutz immer, bisher ist das meine Erfahrung jedenfalz, immer auch gute Lösungen. Deswegen
gleich mal da reingucken in das Thema. Wäre ich jetzt in einem Digitalisierungsministerium und würde den Podcast hören, würde ich dich, glaube ich, abwerben. Mit welcher Begeisterung du für den Datenschutz einstehst, das finde ich ganz wunderbar. Was denkst du denn, wenn wir über Datenschutz reden? Und jetzt überrennt uns ja alle KI, es gibt ganz, ganz viele Trends. Was ist so, gibt es eine KI, mit der du momentan arbeitest und dir deinen Arbeitsalltag erleichterst oder bei euch im Team? Und was denkst du, wo geht die Reise auch für euch hin?
Ja, also tatsächlich ja. Wir sind, da muss ich auch sagen, wir haben ja eingangs die Frage gehabt, Malteser und Tradition, aber auch Innovation, wie passt das und wie geht da irgendwie nach vorne gehen? Und ich finde, da sind wir als Malteser sehr weit vorne. Es hat sich sehr, sehr früh als im Prinzip OpenAI, ChatGPT die Modelle ausgerollt hat, hat sich sehr früh ein Kompetenzzentrum gebildet, weil man sofort erkannt hat, das ist was, vor dem können und dürfen wir uns nicht verschließen. Und man muss Malteser intern eben auch prüfen, auch mit Socura, also den IT-Tochtergesellschaften und so weiter zusammen, muss prüfen, wie können wir das sinnvoll einsetzen unter der Wahrung von Datenschutzaspekten, unter Wahrung davon, Geschäftsgeheimnisse zu schützen und Co., um aber Prozesse und Effizienz bei den Maltesern zu steigern und Produktivität zu verbessern und die Menschen auch in ihrer Arbeit zu unterstützen. Und tatsächlich ist es so, dass wir, ich glaube, das ist schon ein paar Monate her, aber wir sind seit wenigen Monaten tatsächlich vollständig kann man als Malteser Mitarbeitender, wenn es der Vorgesetzte dann genehmigt und sagt, ja, das lohnt sich hier an der Stelle, macht das Sinn, Copilot voll integriert, also wir können das buchen, cool, können das in allen Diensten nutzen und also egal ob im SharePoint, egal ob jetzt in Outlook oder in anderen Applikationen, das funktioniert. Das funktioniert zunehmend besser. Ja, ich habe damit auch ein bisschen experimentiert. Es finden aber auch tatsächlich so Hackathons statt, wo dann die Mitarbeitenden bundesweit irgendwie auch mal eingeladen werden zu verschiedenen Events, die die Servicegesellschaft in Köln dann, die Socura dann auch anbietet. Und das ist super spannend. Und da schaut man auch sehr genau darauf, wie schaffen wir es auch so im Sinne eines Wissensmanagements, dieses riesige Wissen, das im Unternehmen vorliegt, mit einem Bot beispielsweise oder mit irgendwelchen Dingen, die man in Copilot Studio dann bauen kann nachher, also mit so kleinen Assistenten, die auch ohne Lizenz dann funktionieren würden, für die Mitarbeitenden zugänglich zu machen. Und wie können wir dann davon profitieren, aber auch unsere Kunden und Kundinnen, wie können die davon profitieren, wenn wir da Lösungen bereitstellen. Da ist sehr viel Bewegung drin, das macht unwahrscheinlich Spaß und
ja, spannend und das kam für mich gerade ganz unerwartet um die Ecke, weil das ist ja wirklich Innovation, da können sich ja andere Unternehmen, die sich eigentlich auf die Fahne schreiben, innovativ zu sein, echt ein Scheibchen abschneiden. Ist ja schon spannend.
Danke, da passiert in der Tat einiges. Ansonsten darüber hinaus haben wir natürlich im Kontext der Erstellprozesse von Digital Learning-Angeboten oder ganz klar von E-Learning-Modulen natürlich Bezug zum Thema KI. Wir arbeiten mit einer Autorensoftware aus Deutschland, die aber auch im Prinzip auf OpenAI mit Schnittstellen und Co. zurückgreift, aber die da auch sehr viel Arbeit geleistet hat, um das sinnvoll in diese Autoren-Tools zu integrieren. Da ist auch schon ganz viel Entwicklung passiert. Da wird bald ein Inline-Editor kommen, in dem man dann auch inline mal Korrekturen vornehmen kann. Aktuell ist es so, man könnte zum Beispiel ein Dokument hochladen und dann einen Vorschlag machen lassen, wie könnte ein Lernmodul strukturiert sein, welchen Inhalt braucht das. Das kann man dann mit Prompts entsprechend verfeinern und auch an die Zielgruppen, Umfang, Lernzeiten und so weiter anpassen. Das ist schon deutlich besser geworden. Ich muss zugestehen, ich bin anfangs selber drauf reingefallen. Also ich habe das mal letztes Jahr irgendwann ausprobiert, spaßeshalber, und dachte dann, boah, super. Also das ist so 2-Seiten-Dokument aus der Verwaltung, das sollte einfach in kleines E-Learning übersetzt werden und hatte dann initial erstmal plötzlich 3 Kapitel mit jeweils 3 Unterseiten.
Ja.
Das, von den Titeln klang das alles wunderbar. Ich habe das dann irgendwie auch mir so durchgearbeitet und dann habe ich ein paar Tage später gesagt, so jetzt musst du aber wirklich dran, das muss fertig werden, habe das durchgearbeitet und habe echt einen kurzen Moment gebraucht, weil das Ding hat mich komplett auf die Schippe genommen. Es hat im Prinzip auf diesen 3 Kapiteln und 3 Unterseiten in jeweils anderer Sprache exakt das Gleiche vermittelt. Und deswegen glaube ich, ist KI auch wichtig. Man muss natürlich darüber sprechen, wie kann man sowas nachhaltig, auch mit diesen ganzen Debatten, die drumherum völlig zurechtzuführen sind, ethisch und moralisch Energieeinsatz und so weiter, wie kann man es sinnvoll einsetzen? Das muss man alles diskutieren. Aber man kann es, glaube ich, nicht einsetzen, wenn man selber nicht auch noch die entsprechende Expertise da mitbringt und auch die Fachexpertise, die Dinge zu beleuchten. Das war für mich so ein Aha- und Aufweckmoment auch nochmal. Also man sollte sich keinenfalls jemals darauf blind verlassen, aber unterstützen kann es heute im Arbeitsalltag schon ganz gut. Ja.
Wenn du die Möglichkeit hättest, mit einer KI, mit einem Open-Source-Programm-Tool ein E-Learning zu gestalten für die Gesellschaft, was die Gesellschaft verbessert, was es vielleicht benötigt oder so, was würdest du da für einen Titel nehmen? Was würdest du für ein E-Learning für die Gesellschaft entwickeln?
Ja, ich glaube, den schlauen Titel, den müsste man noch diskutieren. Aber was mir persönlich unwahrscheinlich am Herzen liegen würde, ist, dass wir, ich glaube, wir bräuchten irgendwie ein E-Learning, das sehr einfach zugänglich ist, viele motiviert daran mitzumachen, um sich mit dem Thema Falschinformation zu beschäftigen. Ich glaube, ja, wir haben im letzten Jahr oder in den letzten Jahren gemerkt, wie stark das eine Bedrohung für unsere Gesellschaft, für unser Miteinander, auch für unsere Demokratie ist. Und es ist heutzutage zu einfach, Falschinformationen in die Welt zu setzen. Es ist aber viel, viel aufwendiger, die dann wieder zu entkräften, glaubhaft, und auch die Menschen, die sich auf die Seite der Falschinformationen geschlagen haben, auch wieder abzuholen. Und ich glaube, wenn man was der Gesellschaft geben würde und dann mit ein bisschen Kopf und mit wahrscheinlich braucht man vielleicht ein paar sehr kluge Ideen, wie man das gut gestalten kann, dann wäre das, glaube ich, was man sicherlich gut brauchen könnte in der Gesellschaft heutzutage.
Ist es dann E-Learning? Ich hatte einen ganz spannenden Podcast mit dem Kommunikationsleiter der Buchmesse Frankfurt. Und dann habe ich für mich gesehen, Mensch, so ein Buch ist immer noch so ein Manifest eigentlich, auch gegen Fake News, weil man sich vielleicht noch mehr Gedanken darüber macht. Schreiben wir ein Buch und machen kein E-Learning vielleicht?
Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, ein Buch ist ja, wir sind so schnelllebig unterwegs. Ein Buch ist manchmal, nicht immer, natürlich zum Zeitpunkt des Drucks auch schon inhaltlich überholt.
Naja, wann druckst du denn?
Ja, kommt drauf, also zumindest in dem Kontext Medizin ist es häufig so.
Ja gut, okay.
Ja, aber man muss sich natürlich überlegen, ist ein Buch das richtige Medium? Es ist ja heute genauso möglich, Falschinformationen als Buch zu drucken und das irgendwie, die Leute nehmen es trotzdem ab. Also wenn wir in Richtung USA gucken, da haben auch viele ihre Bibliografie irgendwie schon veröffentlicht, deswegen machen die heute keine bessere Politik. Und also ich glaube, das Medium Buch alleine bringt nicht zwingend die Authentizität, die es braucht, oder die Glaubhaftigkeit, nur weil es ein Buch ist. Also ich glaube, das ist nicht das Medium. Ja, das ist, glaube ich, nicht das Entscheidende.
Aber man sieht, dich beschäftigt die Gesellschaft, dass sich da was verändert, gerade auch mit den Fake News. Jetzt hast du es ja gerade, hast eine Brücke nach Amerika gebaut. Ich glaube, das ist gerade prädestiniert. Aufklärung wäre ganz wunderbar an der einen oder anderen Stelle. Ich glaube, bei uns auch. Ich weiß, du bist politisch auch engagiert, hast da auch das Herz, jetzt hätte ich fast gesagt, am rechten Fleck, aber da muss ich jetzt die Kurve anders kriegen. Also doch, du hast dein
sehr
Herz
neutral gefragt, ja.
Am richtigen Fleck, bist sehr, sehr engagiert, also auch für die Gesellschaft engagiert. Peter, ich würde an dieser Stelle einfach sagen, vielen Dank für deine Zeit. Ich würde mich fragen, wenn wir nochmal irgendwann tiefer reinsteigen. Ich glaube, was mich begeistert hat, ist tatsächlich diese Offenheit vom Malteser, von dir auch zu spüren, einen Einblick zu bekommen oder bekommen zu haben, dass es sich wirklich um innovatives Unternehmen handelt. Eine Frage hätte ich aber noch. Malteser und Ehrenamt und Digitalisierung. Wie passt das zusammen?
Die Frage ist, wie passt es nicht zusammen? Also ich glaube, Malteser und Ehrenamt ist auch ein tolles Beispiel. Also wir haben allen Ehrenamtlichen steht im Prinzip auch ein Account zu in der Malteser-Welt, das über die entsprechenden Ortsverbände dann auch wo einfach realisiert werden kann. Darüber können die Ehrenamtler sich auch mit allen digitalen Möglichkeiten vernetzen. Meistens braucht es nicht mehr als irgendwie ein persönliches digitales Endgerät, und eigentlich ist man mit einem Handy ja heute schon fast dabei. Das ist möglich, und vor allen Dingen passt das deswegen gut zusammen, weil wir die Leute auch in ihrer Flexibilität da abholen, wo sie das brauchen. Ja? Also Familie und Beruf ist heute nicht weniger fordernd als vor wenigen Jahren. Manche Herausforderungen sind vielleicht sogar auch größer geworden. Und so können wir also Menschen auch, die es jetzt nicht schaffen, zu einem Ortsverband oder zu einem Treffen an einem Abend zu kommen, auch digital dazuschalten. Das ist eine Möglichkeit, wo das zu tragen kommt, gerade im Kontext von Schulungen im Katastrophenschutz. Da ist es so, dass wir da versuchen wollen, in Zukunft auch noch mehr auf E-Learning-Angebote zu setzen, weil es eben auch manchmal schwierig ist, Menschen in ihrer Freizeit eigentlich dann noch dafür zu gewinnen und ihnen das Wochenende noch zu rauben oder den Abend mit der Familie, um sich für den Katastrophenschutz einzusetzen. Und da, wo es sinnvoll ist, da sollten wir in Zukunft auch im Ehrenamt noch viel, viel mehr auf Digitalisierung setzen. Ich hatte heute noch einen kurzen Dialog dazu bei uns in der diözesanen Geschäftsstelle. Da ging es auch darum, dass man wohl scheinbar überlegt, auch so eine Art ehrenamtliche, also so eine Art digitale Gliederung irgendwie zu entwickeln oder so eine Art digitale Diözese. Das heißt, dass man Menschen auch gewinnt, die heute sagen, sie sind noch nicht gewillt, sie haben nicht die Möglichkeit, aktuell in Präsenz bei einem Ortsverband direkt mitzuwirken. Dass man trotzdem versucht, digitale Mitwirkungsmöglichkeiten zu schaffen. Ob das dann irgendwie ein virtuelles Café ist und Co., das weiß ich noch nicht. Da bin ich selbst jetzt noch nicht tief im Thema. Aber zumindestens, und das finde ich den richtigen Weg, man macht sich Gedanken darüber, was kann das fürs Ehrenamt auch in Zukunft bewirken.
Danke.
Danke dir.
Ihr Lieben da draußen, ich glaube, wir haben einen ganz wunderbaren Einblick gekriegt von Peter zu den Maltesern. Ich werde euch natürlich in den Shownotes noch einige Informationen dazu geben. Und ich glaube, setzt euch mit dem Thema auseinander. Ich werde es auf alle Fälle tun und sage an dieser Stelle alles Gute dir, Peter, und bis zum nächsten Mal. Pfiatti.
Danke, ebenfalls.
Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Wenn ihr zu der heutigen Folge noch Fragen habt oder einmal eure Meinung mitteilen möchtet, schreibt uns gerne einen Kommentar. Schaut auch gerne in unsere Shownotes. Da erklären wir wieder einige Begriffe aus der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier in deinem E-Learning-Podcast von Braincake 9.